Liebe Freunde, es ist gewiss ein großer Unterschied, aus welchem Grunde man sich mit der Buddha-Lehre beschäftigt, ob man sich vielleicht mit ihr beschäftigt, weil sie heute aus dem Osten kommt, weil sie aus dem Osten kommt und dass das heute durchaus auch eine Bedeutung hat, weil sich ja die Menschheit im Allgemeinen näher gerückt ist, oder ob man sich rein aus wissenschaftlichen Gründen mit ihr beschäftigt, um Lehren und Meinungen über sie äußern zu können, oder ob man aus innerem Gedrängtsein zur Buddha-Lehre kam, aber ob das sie einem ein religiöses Problem stillte, dass man einfach zu ihr kommen musste. Also da ist ein sehr großer Unterschied. Ein sehr großer Unterschied. Und denn es gibt gewiss auch Menschen, die sich mit der Buddha-Lehre beschäftigen, weil das Exotische sie anzieht, weil sie sich von Anfang an rühmen wollen, eine ganz andere Weltanschauung der Religion zur Schau zu stellen, wie sie die Umgebung hat, den snobistischen Standpunkt haben nicht manche, die zur Buddha-Lehre kommen. Ich kenne da doch den einen oder anderen. Also gerade, weil sie eben etwas anderes ist. Es gibt ja Menschen, die immer auch gerne etwas ganz anderes sein wollen, als das, was in ihrer Umgebung gang und gäbe ist. Und die also das Exotische an der Lehre anzieht, weil das dann, wenn sie einer solchen Sache anhängen, ihrer Eitelkeit dient und dass sie da eben auch anders sein können als die anderen. Das ist auch ein oft gefährliches Moment. Und es gibt natürlich Menschen, denen es von Anfang an nur darauf ankommt, sich durch Reden und Meinungen interessant zu machen. Ganz anders der Suchende und Findende, dem die Lehre tiefstes Anliegen ist. Anders also der stille Denker, der Muni, auf den es hier ankommt. Er sieht auch gar keine Veranlassung, sich von vornherein schon durch unbedachte Rede den Weg zu erschweren. Gerade er wahrt sein stilles Heiligtum. Gerade je echter es ist, desto weniger redet er vielleicht. Es ist natürlich, die Menschen sind verschieden und es ist, wes das Herz voll ist, das geht der Mund lieber. Also das ist natürlich auch eine berechtigte Sache. Aber im Allgemeinen wird der Mensch gerade das, was ihm tatsächlich das Heiligste ist, das wird er umschirmen. Davon wird er nicht sprechen. Er wird dann schon gar nicht davon sprechen, wenn er merkt, dass dafür ja gar kein rechtes Verständnis beim anderen da ist. Wie gesagt, durch vorzeitiges und unbedachtes Reden erschwert man sich ja bloß selber den Weg. Aber wenn man viel schweigen kann, viel für sich behalten kann, behält man immer alle Trümpfe in der Hand. Und es werden einem auch auf diesem Wege weniger Steine in den Weg geworfen. Ein solches Verhalten gibt dem nicht Wohlgesinnten auch gar keine Möglichkeit zum Verletzen dessen, was eben dem stillen Denker heilig ist. Die Anatta-Erkenntnis ist eine in der Stille gewonnene Erkenntnis, die uns in eine noch größere Stille führt. Je anschaulicher sie wird, desto mehr lässt sie uns in uns hineinlauschen und Stimmen werden hörbar, die jeder Lärm sofort verscheucht. Da ist die Stimme aus der Stille. Gefallen finden, das ist des Leidens Wurzel. Es ist aber alles nur ein Gewordenes, ein Bedingtes. Das Gewordene los aber ist Altern und Sterben. Davon aber gilt das einzig wahre Wort, das gehört mir nicht, das bin ich nicht, das ist nicht mein wahres Selbst. Kein Ding ist drin Neigung wert. Alles ist ja nur zusammengesetzt, hinfällig, bedingt. Und unangelehnt verharrt er an der Nichts in der Welt, haftet er. Wie es im Satipatthana Sutta immer wieder und immer wieder heißt. Erst dieses Loslassen vom Beengenden und Beschränkenden, dieses Heraustreten aus dem Persönlichen, allzu Persönlichen, lässt uns Vollendung ahnen, bringt uns mehr und mehr Gewissheit, dass wir zur Wirklichkeit vordringen. Diesem Allerheiligsten nähert sich der stille Denker in tiefer Verborgenheit. Von den vielen verschiedenen Lehren Shundo, die da in der Welt auftauchen und sich bald mit der Betrachtung des Selbstes, bald mit der Betrachtung der Welt befassen, gilt überall, wo sie auftauchen, aufsteigen, auftreten, das wirklichkeitsgemäße, vollkommen weise Urteil. Das gehört mir nicht, das bin ich nicht, das ist nicht mein Selbst. So werden sie verworfen, so werden sie verleugnet. Auch diese Worte drücken eine Richtung aus und ein Ziel und bedeuten in ihrer bloßen Formulierung kaum etwas, die überhaupt nur Wert hat, was anschaulich wurde. Wie viele Belehrungen, vor allem durch alles das, was uns zusteht, wie mancher schmerzhafte Stoß der Aufrüttelung und vielleicht auch wie mancher aufschreckende Anschrei waren notwendig, bis wir das wirklich wissen. Wer aber von Anfang an sein Allerheiligstes vor jeder Profanierung bewahrt, wer aus der Kraft des Schweigens lebt, der ist aus einer inneren Elastizität heraus der Hellhörige, der seine Belehrungen da findet, wo der Lärmmachende und doch innerlich Stumpfe noch lange nichts merkt. Und da möchte ich an Worte von Max Picard, der so schön über das Schweigen gesprochen hat, der sich auch mit den Problemen des entseelten Massenmenschen befasst, da möchte ich einige Worte sagen, dass heute leider das Wort nicht mehr aus dem Schweigen entsteht. Durch einen Akt des Geistes, der dem Wort und zugleich dem Schweigen Sinn gibt, sondern aus einem anderen Wort, aus dem Geräusch des anderen Wortes. Es geht auch nicht mehr in Schweigen wieder zurück. Es endet nicht mehr im Schweigen, sondern in einem anderen Wortgeräusch und geht in seinem Lärm unter. So Max Picard. Es gibt allerdings auch ein falsches Schweigen, das aus einem inneren Toben, aus einer bösen Gesinnung entspringt. Es wird zu einem drückenden Schweigen für die Umgebung. Es gleicht dunklen Wolkenmassen, die heranziehen, verderblichen Hagel in sich bergen. Und es gibt auch das fade Schweigen, das hohle Schweigen der Unwissenheit, hinter dem Unerfülltheit und Kraftlosigkeit lauern. Hier aber handelt es sich um ein erfülltes Schweigen, das ein Heiligtum umschirmt. Es bewahrt ein freundliches Herz und findet auch immer ein freundliches Wort, wenn Güte ihm zeigt, dass es angebracht sei zu reden. Da ist immer das Licht dahinter, das vor einem Allerheiligsten brennt. In einer lauten Welt müssen wir uns das stille Heiligtum in uns selbst schaffen. Wir können dies nur, wenn wir die Ablösung vom Feinde vollziehen, von der wir schon hier oft auch bei unseren Vorträgen gesprochen haben. Falsche Lektüre, falscher Verkehr. Wir müssen natürlich, wer im Beruf steht, kann sich seinen Verkehr nicht auswählen. Das ist ganz selbstverständlich. Er
muss den Modus vivendi finden für den Alltag. Aber er wird rein privat keinen Verkehr suchen, der ihn am Wege hindert. Und er wird auch sonst sich zurückhalten, er wird auch korrespondieren nur mit Menschen, wo es auch einen Sinn hat. Nicht, dass, damit sage ich nicht, dass dieser Betreffende dann immer zu allem, was er sagt, ja und Amen sagt. Das meine ich nicht damit. Aber wo wirklich ein ernstes Interesse da ist. Allein mit einem solchen würde auch korrespondieren und überhaupt Verkehr pflegen. Wenn man unser Leben unter dem Anatta-Gedanken im Sinne der Wiederverkörperung sieht, so können wir ja auch wirklich sagen, wir sind mittendrin in der Ewigkeit. Unser jetziges Leben ist das Jenseits zu dem früheren Leben. Und nicht nur zu dem früheren Leben, sondern auch zu den Leben, die diesem voraufgingen. Jede Gegenwart ist das Jenseits zu dem, was voraufging. Unser nächstes Leben wird das Jenseits zu unserem gegenwärtigen Leben sein. Und das, was kommen wird, das Jenseits zur Gegenwart. Wer das so ganz in sich fühlen kann, wer davon durchdrungen sein kann, da geht davon eine ungeheure Kraft aus. Er ist durchdrungen vom Widerschein einer lebendigen Erkenntnis. Es ist auch so, dass wenn einer zum Beispiel die Wiederverkörperung nur so begrifflich sieht und weil ihm der oder jener davon gesprochen hat oder weil sie tatsächlich in Asien ziemlich allgemeines Gut ist und so weiter, da ist sie natürlich nicht gegenwärtig und durchdringt ihn nicht, sondern sie durchdringt ihn nur, wenn sie tatsächlich allgegenwärtig jetzt da ist. Dann hat sie eine ganz andere Bedeutung für ihn. Und das ist ein ungeheurer Unterschied, ob man lebendig weiß, dass dieses Leben tatsächlich nur eine Vergangenheit für ein früheres ist, eine Zukunft für ein künftiges. Wenn man das genau in sich fühlt, dann sieht alles ganz anders aus. Dann beurteilt man auch die Dinge unwillkürlich, ohne sich da lange Gedankengänge hingeben zu müssen. Dann beurteilt man unwillkürlich die Dinge anders. Die Erkenntnis, wir sind mittendrin in der Ewigkeit, wir kommen eben aus einem anschaulich gewordenen Anatta erkennen. Und in einer erneuten Vertiefung ihrer Bedeutung führen sie in einem erhöhten Maße wieder in es hinein. Es ist im Grunde genommen das Suchen des Menschen ohne Rang. Also, jeder Mensch hat seinen Rang und ist stolz darauf. Der Abendländer, der einen Rang hat, zumeist, ist ja überhaupt abgeneigt dem Wiederverkörperungsgedanken. Denn an eine künftige Existenz in einem Tierleibe, da denkt er ja überhaupt nicht. Aber es wäre schon für ihn irgendwie unfassbar, wenn er wieder als ein Mensch gewöhnlicher Art wiedergeboren würde und dann vielleicht als ein kleiner Hansel dann irgendwo rumlaufen müsste im künftigen Leben. Der Gedanke ist so schrecklich für ihn, das war aber immer schon beim Abendländer so, dass er eben tatsächlich dem Wiederverkörperungsgedanken ganz und gar abgeneigt ist und das es kommt natürlich im Abendland noch andere Sachen hinzu, es kommt das hinzu, dass man aus dem eigentlich ursprünglichen esoterischen eines alten Christentums ein exoterisches gemacht hat, aus einem inneren Rang, den man sich selbst geben muss, aus diesem einem inneren Rang das gemacht hat, dass man einfach sagt, Der euch Predigende und der euch etwas Heeres Verkündigende hat die Weihe. Und diese Weihe muss euch genügen. Da ist alles dann auf die Weihe übergegangen. Diakonat, Priester, Bischofsweihe und so weiter. Da ist das Esoterische vollkommen exoterisch geworden. Und das ist heute auch das Geltende. Einige wenige, auch solche, die sich hier zusammenfinden, durchschauen das und gehen dann eben ihren eigenen Weg. Aber es ist das Suchen nach dem wahren Menschen ohne Rang. Ob die Aufgabe einem Sehenschüler gestellt ist, im Sehen ist das auch ein bekannter Satz, ob wir es sind, die sie lösen müssen, es ist die Aufgabe schlechthin, die uns gestellt ist. Um die Suche nach dem wahren Menschen ohne Rang kommen wir nicht herum. Wir bleiben sonst bei dem falschen Trost, der bisher immer unser Begleiter war. In rastloser Geschäftigkeit, in immer etwas Vorhaben, fühlen wir uns wichtig. Dem einen oder anderen mag es die Befriedigung bringen, die ihm aus der Anerkennung der anderen zukommt. In ihr sondert sich dann, von ihr wurde aber auch immer mehr abhängig. Deswegen glaubt er stets mehr tun zu müssen, um sich der hohen Meinung der anderen würdig zu erweisen, um sich die Hochschätzung zu erhalten. Er wird ganz das, was er in der Meinung der anderen ist. Das mag allerdings für ihn auch seine guten Seiten haben, denn es ist gewiss häufig kein Nachteil, sich von der besten Seite zeigen zu müssen. Oft aber wird nur verlangt, dass er sich den eigensüchtigen Absichten einer kurzsichtigen Interessengemeinschaft zum Opfer bringt. Jedenfalls lebt er ganz aus der Meinung der anderen heraus. Eines Tages aber sieht er sich doch schmählich allein gelassen. Dann nämlich, wenn er einfach unfähig geworden ist, das darzustellen, was die anderen von ihm verlangen. Es bleibt einem nicht geschenkt, irgendwann und irgendwie nach dem wahren Menschen ohne Rang forschen zu müssen. Wenn der Mensch sich ab und zu allein gelassen sieht, lässt sich bei den allermeisten doch ab und zu eine winzige Stimme hören, die daran zu erinnern sucht, dass er bei allem geschäftigen Treiben das Wichtigste versäume. Hinter allem Tun und Lassen liegt ja immer der Versuch, aus der Zerrissenheit heraus zu der möglichen Einheit, zu Harmonie und Frieden zu gelangen, die allein wahres Glück sind. Zutiefst ist das jedem Menschen als seine höchste Aufgabe gestellt, um die er sich nicht ungestraft betrügen kann. Ein Mensch der Tätigkeit war ja zum Beispiel Albert Schweitzer, bestimmt an sich ein großer Menschen- und auch Tierfreund. Aber er hatte keinen Sinn für die Vertiefung, wie sie auch in Indien sich oft zeigt, auch für echte Vertiefung. Da war ihm der Sinn nicht sehr gegeben. Und er sagt in der Kritik dazu, sagt der Indologe Helmut von Glasenapp, da sagt er, die abendländische Art, den Mitmenschen gegen ihren Willen Wohltaten aufzudrängen, hat oft unendlichen Schaden angerichtet. Wie viel mehr Nutzen haben da oft die scheinbar untätigen Heiligen gestiftet, die ungewollt durch ihr friedliches Dasein und ihr Beispiel viele getröstet und seinem sittlichen Leben angehalten haben. Soweit Helmut von Glasenapp. Vielen aber steht der äußere Erfolg für alles. Unheilsam in der eigenen Haut wird allgemeines Wohl gewählt, sagt schon Para Pario in den Psalmen der Mönche. Es wird immer mehr gearbeitet und arrangiert und so kommt es, dass heute allzu viele darauf sich verlassen, infolge der reichlich vorhandenen Stimulanzien und Beruhigungsmittel werden sie gar nicht in so ernstlichen Kummer und Schmerz verfallen, indem sie dann allein gelassen wären, ja, dass sie gar das Sterben nicht mehr werden zu merken brauchen. Das habe ich schon von so manchem gehört, der sagte, na ja, sterben, sterben. Man kriegt ja heute immer wieder schmerzstillende Mittel und schließlich wird man es ja gar nicht merken, dass man stirbt. Also dieses habe ich schon von so manchem gehört im Laufe der Zeit. Es wird, so hoffen Sie wenigstens, es wird Ihnen so erspart bleiben, als Betrogene und als Betrüger vor dem eigenen Gewissen dazustehen. Wenn wir uns aber so etwas vormachen, bleiben wir getrennt von den lauteren Quellen, die wir nur im eigenen Innern erschließen können. Die ganze Tragik unserer Situation kommt im Anatta Lakkhana Suttang, im Suttang von den Kennzeichen des Anatta zum Ausdruck. Dort wird der tiefste Quell aller religiösen Weisheit für den erschlossen, der das Einzigartige dieser Darlegung merkt. Es wird da vom vollkommen Erwachten gesagt, die Körperlichkeit, die Empfindungen, die Wahrnehmungen, die Gemütsregungen, das Erkennen ist nicht das Selbst. Wenn diese fünf Gruppen, die zusammen die Persönlichkeit ausmachen, das Selbst wären, könnten sie nicht der Qual und Bedrückung unterworfen sein und es müsste bei ihnen zu erreichen sein. So sollen diese fünf Gruppen sein, so sollen diese fünf Gruppen nicht sein. Weil aber diese fünf Gruppen nicht das Selbst sind, deshalb sind sie der Qual und Bedrückung ausgesetzt und es kann bei ihnen nicht erreicht werden, so sollen sie nicht sein. Zumeist wird übersetzt, dass diese fünf Gruppen, weil sie nicht das Selbst sind, der Krankheit unterworfen sind. Abato, aber Fußt auf der Wurzel Bad. B-A-D-H mit langem A, die drängen, bedrücken, belästigen, quälen bedeutet. Und so wird es uns besonders deutlich, was gemeint ist, wenn wir übersetzen, weil aber diese fünf Gruppen nicht das Selbst sind, deshalb sind sie der Qual und Bedrückung ausgesetzt. Dieses Suttang gibt uns die rechte Einstellung, auf die alles ankommt. Sonst werden wir verstört, wenn wir immer wieder das Versagen der Körperlichkeit erleben müssen. Wir werden verstört, wenn wir uns immer wieder in der Gewalt des Gemütes befinden, in seiner Knechtschaft, die drückendste ist, die es gibt. Es gehorcht seinen eigenen Gesetzen das, was wir für unser Ureigenstes zu halten geneigt sind. Wenn wir in unserem Nichtwissen uns mit dem identifizieren, werden wir aus der Qual und Bedrückung nicht herauskommen. Wir werden durch das Treiben in der Welt verstört, die als wahrgenommene Welt ja bloß durch unsere Persönlichkeit für uns da ist. Und von dieser Persönlichkeit gilt freilich schon, dass sie nicht unser eigentliches Wesen ist. Denn bereits bei der eigenen Persönlichkeit können wir ja nicht erreichen. So soll sie sein, so soll sie nicht sein. Alles Begehren und alles Anhaften muss sich immer wieder die Rechnung präsentieren lassen, dass stets irgendwann die physikalischen und chemischen Kräfte die Oberhand über die spezifisch menschlichen gewinnen. Das heißt, dass immer wieder der Tod eintritt. Also wenn die physikalischen und chemischen Kräfte die Oberhand gewinnen, über die spezifisch menschlichen, dann tritt schließlich der Tod ein. Was sollen wir dann aber erst von der Welt sagen, die wir so gern nach unserem Belieben gestalteten? Wir werden verstört, weil sie nicht den Anforderungen gehorcht, die wir an sie stellen zu müssen glauben. Sie enttäuscht uns immer wieder mit dem, was sie uns bietet. Gemeinhin glaubt dann der Mensch, Grund zur Klage zu haben, wohin er auch blickt. Doch kennen wir ja nicht einmal uns selber. Wenn wir aber nicht einmal die Gesetze kennen, denen wir im Persönlichen unterliegen und nichts wissen von unserem wahren Verhältnis zu unserem Persönlichen, wie sollen wir dann die allgemein geltenden Gesetze kennen und unser wahres Verhältnis zu den Dingen, die um uns sind und uns entgegenstehen? Wie es eben im Suttanipato heißt, Na so, Patisu Saram Eti, nicht in den Beilegungen gelangt man zum Wesenhaften. Die Buddha-Lehre will uns eben von allen Illusionen bewahren. Dazu dienen uns vor allem die regelmäßigen Betrachtungen der Körperlichkeit, der Empfindungen, des Gemütes und der Denkobjekte oder Vorstellungen, die vier Grundlagen des Gedenkens, deren Pali-Name Satipatthana uns wohl bekannt ist, das 10. Suttang der mittleren Sammlung und das 22. Suttang der längeren Sammlung stellen sie uns dar. Diese Betrachtungen dienen dazu, die Wirklichkeit so zu sehen, wie sie nun einmal ist, ohne jede Beschönigung, ohne jede Illusion. Hier möchte ich darauf hinweisen, auf eine Betrachtung, die sehr heilsam ist und nicht genug uns beschäftigen kann. Wie diese Körperlichkeit nämlich lediglich durch Nahrung besteht und sich erneuert. Das dürfte nicht schwer zu merken sein. Aber auch das Seelische, auch das Geistige besteht und erneuert sich nur durch fortwährende Anregung, die hier das ist, was im Körperlichen den Bissen geformte Nahrung bedeutet oder Ernährung, die sonst wie eingenommen wird. Und zu dieser geistigen Nahrung rechnet ganz besonders die geistige Ausrichtung oder Einstellung, unter der alles an uns und um uns seine Bewertung erfährt. Gerade diese Einstellung, durch die alles seine Bewertung erfährt, die gilt ja in der Buddha-Lehre auch als Nahrung. Also es heißt ja da, Kabbalinkaro, Aharo, Olareko, Vasukumo, körperliche Nahrung, grob oder fein, da ist wohl auch das Atmen, ohne dass wir ja überhaupt nicht existieren können, mit eingeschlossen. Und dann Faso, die Berührung, Mano Sanchitana, das ist ja gerade auch die ganze geistige Einstellung, unter der uns alles wird. Denn diese geistige Einstellung ist ja für die Aufnahme der Nahrung das Wesentliche, besonders in der geistigen Nahrung, in der geistigen Berührung zeigt sich ja das ganz besonders deutlich, dass uns alles wird nach unserer wirklichen geistigen Einstellung. So sieht eben jeder die Dinge auch anders und wird zwar vielleicht genauso berührt wie der andere, aber diese Berührung ist tatsächlich von sehr verschiedenen Folgen bei den einzelnen Menschen, je nach ihrer geistigen Ausrichtung. Und es ist ja auch klar, wenn ich ein sehr zupackender, sehr lebensbejahender Mensch bin, dann werde ich natürlich ganz anders reagieren auf eine Berührung, die irgendwie, sei sie angenehm, sei sie unangenehm, sei sie weder angenehm noch unangenehm, so werde ich ganz anders auf sie reagieren, als wenn ich einen Weg der Befreiung gehe, einen Weg der Loslösung gehe. Macht einen anderen Eindruck auf mich, einen völlig anderen Eindruck. Also deswegen ist auch Mano Sanchetana ist auch, wo das Nahrung auch genommen. Und dann noch allerdings, aber da, das ist nur deutlich für einen, der wirklich von der Wiederverkörperung überzeugt ist, Pati Santi Vinyanam, also Wiedergeburtsbewusstsein, also dass jeder nicht als Tabula Rasa, als reine Tafel, als unbeschriebenes Blatt auf die Welt kommt, sondern dass er schon gefärbt ist von der alten Existenz oder den alten Existenzen her und dass alles dann schon auch in einer gewissen Färbung, die Färbung ist schon eine andere für jeden Einzelnen, und schon von der Geburt her, weil auch Pati Santi Vinyanam zur Nahrung gehört, also das Wiederverkörperungsbewusstsein von der Frucht des Karma her eine Rolle spielt. Unsere Tendenzen jedenfalls sind das Bestimmende. In ihrem Lichte sehen wir die Dinge und wandeln sich uns die Dinge. Uns sollte richtungweisend sein der An-Atta-Gedanke, diese Persönlichkeit hier in ihrer armseligen Bedingtheit und Beschränkung ist nicht das wahre Selbst. So gewinnen Worte wie wir sind mittendrin in der Ewigkeit ihre durchschlagende Bedeutung. Das heißt ja auch so schön im 106. Sutang der mittleren Sammlung, was nicht ewig ist, das ist nicht wert, dass man an ihm sich freue, nicht wert, dass man es begrüße, nicht wert, dass man ihm sich zuwende. Allerdings schon ein hoher Standpunkt. Wir sind auf der Suche nach dem wahren Menschen ohne Rang. Aber sind wir nur auf der Suche? Diese wichtigste Suche lässt uns nichts finden, was wir nicht schon sind. Es ist nur eine Verdunkelung da, die wieder weichen muss. Eine Verdunkelung allerdings, die Leid über uns bringt. Im sich immer wieder erneuernden und vertiefenden, erkennenden Schauen fallen die Hüllen um den falschen Menschen mit Rang. Auf dem Wege schon fallen die Hüllen eine nach der anderen. Und diese großen, beglückenden Erlebnisse lassen uns das erhabene Friedensziel nicht mehr aus den Augen verlieren. Allerdings kann man hier nicht zu Blinden reden. Die Worte der großen Formel, das gehört mir nicht, das bin ich nicht, das ist nicht mein Selbst, müssen schon zum Richtungsweiser geworden sein. Und auf dem Wege müssen sich schon Ergebnisse zeigen. Das ist ganz wichtig in der Buddha-Lehre. Bei wem sich keine Ergebnisse zeigen, der wird wieder seinen anderen Weg gehen. Der wird wieder den Weg in die Welt zurückgehen. Der wird wieder die Welt liebend umarmen und wird sagen, hier wird mir wenigstens ein Wohl, was ich ja dort nicht finde. Und das ist natürlich das, was Ehan darstellt. Wir müssen innerlich Bestätigung des Weges finden. Ohne diese Bestätigung von einem anderen können wir sie nicht erhalten. Wenn wir in Erfahrung gebracht haben, dass im An-Atta-Gedanken die Quelle höchster Freiheit und allen Glückes sich uns erschließt, dann können wir aus dieser rechten Einstellung heraus die rechte Anschauung und rechtes sich entschließen beinhaltet nicht mehr anders. Wir brauchen einfach das regelmäßige stille Verweilen. Es drängt uns einfach dazu. Wir haben in ihm unser Regulativ gefunden. Und das ist wohl auch ein Zeichen dafür, in den Strom der Lehre hineingeraten zu sein, der uns zum Heile hinträgt, dass wir einfach nicht mehr anders können. Wir müssen uns unser tägliches stilles Verweilen sichern. Wir brauchen einfach dieses regelmäßige Studium, das uns zum beschaulichen Betrachten hinleitet. Wir brauchen dieses beschauliche Betrachten, das uns die Dinge im rechten Lichte zeigt. Wir können einfach nicht mehr anders. Wir müssen uns im meditativen Verweilen immer wieder die Kraftquelle erschließen, müssen sie immer wieder erneuern und vertiefen. Die Kraftquelle, die uns mit unmittelbarer Gewissheit durchflutet und uns unabhängig macht von der Meinung anderer. Dieses innere Genötigtsein ist der beste Garant dafür, dass der Weg des Heiles von uns nicht mehr verlassen werden kann. Aus solchem Geiste heraus werden wir auch immer wieder die Zuflucht zu den drei Juwelen erneuern. So muss es eben einem ergehen, der erfährt, dass diese Lehre schon durch die Beglückung am Anfange und beim Weiterschreiten die Beglückung des Endes erzeugt. Mit Erfolg betrachten kann der Strebende freilich nur nach Verwindung weltlichen Begehrens und sich Kümmerns. Wie es in den Sutten immer wieder heißt, wer sich hinsetzt, um zu betrachten, muss gleich am Anfang alle Störende von sich abgleiten lassen, wie Wasser abtropft vom fettigen Papier. Am leichtesten wird dazu freilich imstande sein, wer schon weitgehend die Dinge aus der rechten Einstellung heraus bewertet, der gehört ganz gewiss dazu, dem hier das Wort gilt. Wir sind mittendrin in der Ewigkeit. Am Anfange des Weges überhaupt muss schon eine gewisse Leidenserkenntnis da sein und ein gewisses Wissen vom Auswege, dass das hinfällige, bedingte, immer wieder zu Leiden führende nichts mit unserem wahren Wesen zu tun haben kann, wie auch ein fruchtbares, stilles Verweilen nur möglich wird, nachdem weltliches Begehren und sich Kümmern seine Bedeutung verloren haben. Wenn aber durch das tägliche stille Verweilen unsere rechte Anschauung sich verdeutlicht und klärt, dann verliert weltliches Begehren und sich Kümmern die unheilvolle Bedeutung, die schwer auf uns lastend so oft uns großen Schaden brachte. Wir sehen dann als Betrachtende, dass diese Persönlichkeit hier vor uns durch uns selbst gestaltet worden ist, durch uns aber auch wieder umgestaltet werden kann, und zwar jetzt in diesem Augenblick. Die Persönlichkeit und die durch sie vorhandene Welt wird uns zu dem Vehikel, zu dem Fahrzeug, mit dem wir dem Heile uns nähern. Entscheidend hierfür ist aber unser stilles Verweilen. In ihm strebt uns aus dem Unnennbaren die Kraft zu, die nicht aus unseren Beilegungen kommt. Dann versinken wir still in uns, weil wir wissen, dass alles, was gemeinhin für so wertvoll gilt, das sind wir nicht. Das brauchen wir im tiefsten Grunde nicht. Das ist nicht unser wahres Selbst. Auch das liegt in dieser Richtung, was ein Stillsinnender schreibt. Und das ist hier auch aus einem Buch von Max Picard, Die Welt des Schweigens. Da schreibt er nämlich sehr, sehr wahre Worte, die eigentlich aber auch nur der bestätigen kann, der solche Erfahrungen still für sich gemacht hat. Da schreibt er nämlich, die Objekte liegen drohend und unbeheimatet vor dem Menschen herum. Die Rettung des Menschen aber vor dem Andrang der Objekte besteht im Gegensatz zur Psychoanalyse und zur tiefen Psychologie darin, den Menschen wieder zur Welt des Schweigens in Beziehung zu bringen, in der die vielen Objekte von selbst geordnet werden. In der großen Welt des Schweigens verteilen sie sich. Sie werden ausgeglichen. So schreibt Max Picard in seinem Buch Die Welt des Schweigens. Bei der rechten Einstellung gereicht letzthin alles zum Besten. Wenn wir schon in Erfahrung gebracht haben, dass im Anatta-Gedanken die Quelle höchster Freiheit und allen Glückes sich uns erschließt, dann haben wir bereits jetzt die Garantie des Heiles in uns selbst, weil wir dann den sich immer wieder erneuernden Anstoß in uns selber finden, diesen Hort des Heiles weiter zu enthüllen. Wenn in uns die andauernde innere Notwendigkeit da ist, stetig an dieser Enthüllung zu arbeiten, dann haben wir schon jetzt alles gewonnen. Wir erhalten dann ständig aus uns selbst den Anstoß zu allem Weiterstreben. Wir sind einfach gezwungen, zur Klarheit zu kommen. Mächtig steht dann ein Wort vor uns wie dieses. Wir sind mittendrin in der Ewigkeit. Weil es uns eine große Erkenntnis, die uns wurde wieder verdeutlicht, fällt schnell alles störende Unwesentliche von uns ab. Und wir kommen flugs zum Wesentlichen. Das Wort steht uns für eine Erkenntnis, die uns ganz und gar bewegt. Es riss uns ein Schleier und es wurde sichtbar, was bisher verborgen war. So gewann es die einzigartige Wichtigkeit, die es für uns hat. In dieser Weise machte schon vor Jahrzehnten, vor vielen Jahrzehnten, der Anatta-Gedanke auf mich einen entscheidenden Eindruck. Das ist schon ins vierte Jahrzehnt her, oder noch länger. In einem stillen Park, als dieser Schluss mir die Lösung eines Rätsels gab, das zu lösen in allen Problemen und Schwierigkeiten meines Lebens mir wie aufgegeben war. Was ich entstehen und vergehen und infolge dieser seiner Vergänglichkeit mir Leiden bringen sehe, das kann nicht mein Selbst sein, das kann nicht mein wahres Wesen sein. Nun sehe ich alles Erkennbare an mir und um mich entstehen und vergehen und infolge dieser seiner Vergänglichkeit mir Leiden bringen sehe und mir Leiden bringen. Also ist nicht Erkennbares mein wahres Selbst. Und es war ganz gewiss der Obersatz, weil ich entstehen und vergehen und infolge dieser seiner Vergänglichkeit mehr Leiden bringen sehe, das kann nicht mein wahres Wesen sein, der mir blitzartig eine schon lange erahnte Wahrheit in Worte kleidete. Also das war für mich irgendwie so eine blitzartige Erkenntnis, die mich nie mehr verlassen hat. Da wurde irgendein Graben aufgeschichtet, so viel Schmutz auch nachher noch hineingefallen ist. Aber der war dann immer wieder doch wieder hinaus, konnte noch relativ leicht hinausgeworfen werden. Aber das war eine blitzartige Erkenntnis. Das waren diese, nicht bloß diese Worte, sondern war etwas, was hinter diesen Worten steht, was mich damals tatsächlich so außerordentlich traf. Und schon hier tat sich eine Erkenntnis auf, dass über den Untersatz sich der Schluss, also ist nichts Erkennbares, mein wahres Selbst, in Wahrheit und Wirklichkeit bestätigen werde. Zutiefst erschüttert in einem Gefühl der Befreiung aufatmend, das weiß ich noch, brach ich in Tränen aus. Und dieses einmalige Erlebnis gewann die entscheidende Bedeutung für mein ganzes Leben. Hier erhielt ich durch meinen Lehrer die Ausrichtung, dabei befriedigte mich auch die logische Unausweichbarkeit. Es war die große Freude, die man empfindet, wenn Gefühl und Vernunft, wenn Herz und Kopf sich in vollem Einklang miteinander befinden. Ein solches Erlebnis wird einem nicht oft zuteil. Es steht immer an einem Wendepunkt. Auch das kann allerdings zu sehr verschiedenen Wegen führen. Wenn das Interesse bei der rein logischen Klarheit verbleibt, dann wächst die Freude am Disput. Es wird ein sich verausgaben. Aber das Erkennen muss von der Anschauung her erneuert und belebt werden. Es kann nur aus dem beschaulichen Betrachten erwachsen. Eines erkennt man freilich, dass der vollkommen Erwachte im logischen Gedankengange vollkommenste Reflexion und der Denkergebnis als Widerschein der höchsten Wirklichkeit darzustellen vermag. Allerdings bleibt auch hier in den Worten und Sätzen bloß die nachgebliebene Spur. Wenn sie auch ein vollkommen Erwachter mit höchstmöglicher Deutlichkeit nachzuzeichnen vermochte. Wenn aber einzig die nachgezeichnete Spur Interesse findet, tritt ein Erstarren und Ersterben ein. Die Echtheit eines solchen Erlebnisses beweist sich nämlich nur dadurch, dass damit zugleich auch die Notwendigkeit gesetzt ist, den Pfad zu gehen. Wie überhaupt das Erkennen bedeutsam werden kann, dass die Worte zum Ausdruck bringen, was sie entstehen und vergehen und infolge dieser seiner Vergänglichkeit mehr Leiden bringen sehe, das kann nicht mein wahres Wesen sein, dem kommen sie auch gleich von Anfang an aus einer Gewissheit, dass ihm diese Erkenntnis aus einem unerschütterlichen, unangreifbaren zukommt. Mag diese Erkenntnis auch später immer wieder durch die dunklen Wolken der Einflüsse getrieben werden, sie ist immer wieder da Und sie leuchtet heller auf als je zuvor. Wie gesagt, die wirkende Echtheit dieses Erlebnisses bestätigt sich durch die Notwendigkeit, den Pfad zu gehen. Auf ihm wird ganz gewiss, was beflügelnde Ahnung war. Wir werden unabhängig und erleben eine Sicherheit, die über aller Sicherheit ist. Es fällt alles als völlig unwesentlich ab, was nicht zu unserem Wesenskern gehört. Von der Anatta-Erkenntnis aus ist auch jedes echte religiöse Erleben zu verstehen. Bei allen Stürmen des Lebens bringt eine sich immer wiederholende und vertiefende Erkenntnis die stete Aufmunterung, die uns so sehr beglückt, weil alles in unserem Alltag in einem neuen Leben. Bei allen Stürmen des Lebens bringt eine sich immer wiederholende und vertiefende Erkenntnis die stete Aufmunterung, die uns so sehr beglückt, weil alles in unserem Alltag in einem neuen Lichte unter dem Blickpunkt der Ewigkeit erscheint. Wir sind mittendrin in der Ewigkeit. Wir leben aus der Gewissheit unseres Zentrums heraus. Wir haben den bestimmenden Mittelpunkt gefunden. Wenn für uns der Anatta-Gedanke lebendig wird, wenn unter dieser rechten Einstellung die Bewertung der Dinge sich für uns wandelt, dann erst erfahren wir wahrhaft das Beglückende der Lehre. Das nicht durch eine echt religiöse Einstellung umgewandelte Leben, das Leben diktiert von Drang und Anhaften, ist voll von Leiden. So sehr man sich auch gerade hier aus falscher Einstellung heraus um eine Umwertung bemüht. Auch unsere große Zukunft nach dem Tode bedeutet uns erst etwas von dieser inneren Umwandlung her. Die rechte Einstellung und ihr Fruchtbarwerden erst lässt uns erfahren, dass diese Lehre am Anfange, in der Mitte und am Ende beglückt. Das ist das Suchen nach dem wahren Menschen ohne Rang. Und sein Finden, das uns schon in diesem Leben so viel echte Seligkeit bringt, die kein Leid im Gefolge hat.